Hallo und herzlich willkommen zum 173. Conncast Themenpodcast. Wir besprechen heute den 105. Band von Detektiv Conan. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Ja, hallo zusammen. Ein neuer Lesespaß heute mit uns.
Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens.
Hallo zusammen. Bei Band 105 bin ich wieder dabei und ich freue mich auf die Fälle, die wir jetzt gleich besprechen werden.
Band 105 ist in Japan erschienen am 10. April 2024 und jetzt hier bei uns in Deutschland am 17. Januar 2025 bei Egmont Manga erschienen, nachdem die Kapitel zuvor bereits alle im Detektiv Conan Weekly umgesetzt worden waren. Wenn wir uns das Cover ansehen, dann sehen wir Detektiv Conan in Blau. Wir sehen Conan mal wieder in seinem Standard-Outfit und im Hintergrund Tokio bei Nacht mit dem Tokyo Skytree, der in-Universe von Detektiv Conan der Bell Tree Tower ist, wie wir ihn ja zum Beispiel auch aus Film 18 kennen, prominent. Bei Nacht, ja. Und wenn wir uns das japanische Cover ansehen, zum Beispiel bei connews.org, dann sehen wir da, dass das Foto im Prinzip ja sehr ähnlich ist, halt ein anderer Blickwinkel. Der Skytree ist ein bisschen kleiner, dafür sehen wir ihn auf dem Bild komplett. Auf dem deutschen ist er so ein bisschen abgeschnitten oben. Und ja, es ist halt beides so ein bisschen Tokio bei Nacht. Ich finde das japanische Foto tatsächlich ein klitzekleines bisschen schöner, weil das so fotografiert ist, dass man Tokio nach hinten in den Horizont noch so viel weiter sieht mit den Lichtern, dass man auch die Spitze vom Bell Tree Tower so sieht. Auf dem deutschen Foto ist es ja sehr so, der Horizont endet einfach irgendwann so ein bisschen hart abgeschnitten und im Japanischen ist es so ein bisschen weitsichtiger und der Bell Tree Tower, dadurch, dass er nicht abgeschnitten ist, steht so ein bisschen mehr im Fokus. Aber dafür ist er im deutschen Band größer, also es nimmt sich nicht so viel, aber aus den genannten Gründen finde ich das japanische Cover ein klitzekleines bisschen schöner.
Ich finde das deutsche Cover tatsächlich ein kleines bisschen schicker, weil halt da noch so ein bisschen mehr so dieses Massive vom Skytree bei rauskommt und der halt auch so richtig mächtig wirkt, weil er über so der gesamten Skyline thront und alles so ein bisschen unter sich begräbt. Ja, irgendwie finde ich das Deutsche dadurch noch so ein kleines bisschen wuchtiger. Aber ansonsten bin ich da jetzt relativ leidenschaftslos. Ich finde, beide Cover sind ganz schick. Hauptsache, der Skytree ist drauf.
Ja, der Skytree ist auf jeden Fall drauf. Und ich muss sagen, bei uns im Deutschen wirkt er dadurch, dass er halt ja zentral dargestellt ist, dass er so groß abgebildet ist, wirkt er bei uns halt wirklich als präsentes, zentrales Thema. Und die Stadt ist eher klein gehalten, so ein bisschen. Und dafür haben wir halt diesen, wie Lasse sagte, harten Horizontschnitt mit relativ viel Schwarz, wie ich finde. Und dann dem Vergleich zum Japanischen halt zu schlagen, da ist die Stadt halt wesentlich mehr zu sehen. Der Schwarz-Horizontstrich ist ja nicht ganz so drastisch einschneidend. Also da sieht man wirklich noch mehr von der Stadt. Der Turm ist ganz drauf und was mir persönlich gefällt, die Lichter im Japanischen spielen wesentlich mehr mit dem Cover und auch die Spitze des Skytrees ist dort hell erleuchtet, was wir bei uns halt nicht sehen, weil sie abgeschnitten ist. Aber ja, irgendwie mag ich so diese Lichteffekte und da gefällt mir so, ja, weiß ich, also die Spitze gefällt mir im Japanischen gut, weil da ist die schöne Lichtdings dabei. Aber bei uns ist halt wirklich der Turm näher dran. Wir sehen so ein bisschen mehr von dem und ja, das, also es ist so ein Mischmasch aus beidem. Bei dem einen sage ich auch, guck mal da, der Lichtpunkt am Ende, sehr schön. Aber hier bei uns, oh, der Skytree schön groß zu sehen, das ist toll. Aber dann bei uns, dieser schwarze Riesenbalken da im Hintergrund, nee, das ist zu viel. Also ja, ist auf jeden Fall, es nimmt sich wirklich nicht viel. Also am Anfang habe ich echt gedacht, unterscheidet sich das überhaupt? Aber ja, wir haben gerade so ein bisschen analysiert, wo die Unterschiede liegen. Und ja, man kann auf jeden Fall mit keinem der beiden Cover was falsch machen. Es ist schön, dass wir bei beidem den Skytree sehen, der ja auch in Japan selbst immer ein Besuch wert ist.
Wenn wir dann auf den Buchrücken gucken, da haben wir das übliche Daumenkinobild oben, Detective Conn hier auch in Blau, Band 105 Gosho Oyama Egmont Manga. Und dann haben wir drauf Mystery und die Beschreibung. Um Heiji und Kazuha endlich miteinander zu verkuppeln, macht sich Ran mit ihren Freunden auf eine Bergtour mit spektakulärer Aussicht. Doch während sich Heiji die perfekte Gelegenheit für ein Liebesgeständnis bietet, verschwindet plötzlich Kogoro. Ja, Teaser mal wieder nur auf einen Fall eingegangen und auch passend zu diesem, na eigentlich nicht passend zu diesem Fall, sondern zum vorherigen Fall, haben wir hier im Schlüsselloch Muga Iori abgebildet. Momojis Butler, der uns ja jetzt auch seit ja, mehr als 10 Bänden schon begleitet in Detective Conn, der jetzt hier auch endlich mal sein Schlüsselloch bekommt. Recht passend zu dem, was wir hier in diesem Band auch mit drin haben. Egmont Manga, www.egmont-manga.de. Eine Webseite, die, obwohl sie auf jedem Band drauf ist, quasi nicht mehr geupdatet wird. Wenn man dieser Webseite folgt, wüsste man gar nicht, dass dieser Band existiert. Und auch irgendwie seit fast 5, 6 Yaiba-Bänden ist da auch nichts mehr aktualisiert. Also vielleicht egmontmanga.de nicht die beste Adresse, sondern da guckt ihr vielleicht lieber in den Egmont-Shop, weil der wird regelmäßig aktualisiert. Und die ISBN-Nummer und der feste Preis in Deutschland ja jetzt inzwischen 7 Euro, so wie auch bei diesem Band.
Ja, ich finde das Schlüsselloch sehr gut gelungen. Iori hier wirklich schön dargestellt, auch in Farbe. Toller Gesichtsausdruck, also ja, wirklich schön gemacht. Der Einleitungstext, ja, kann man sich drüber streiten. Also ich hab's da eigentlich lieber, wenn der so ein bisschen alle Fälle des Bandes anreißt. Vielleicht jetzt den letzten, wo wir nur ein Kapitel haben. Der vielleicht nicht unbedingt, aber gerade so den Abschluss auch mit dem Zugfall und dann, ja, der ja eigentlich auch viel Screentime hier hat, mit dem titelgebenden Skytree, den wir vorhin erwähnt haben, findet hier im Rücken auch nicht Platz. Also da hätte ich es vielleicht ja besser gefunden, dass sie da vielleicht noch ein bisschen ein, zwei Sätze zu verpackt haben. Ich meine, ein bisschen Platz hätten sie ja noch gehabt. Die Mauer wirkt ja sehr groß und weit. Aber ja gut, jetzt haben wir hier nur einen Fall. Also ich persönlich hab's lieber, wenn so ein ganz bisschen, so eine Art Rundum-Inhaltsangabe erfolgt oder Teaser oder wie man es auch immer nennen möchte.
Wenn wir den Band aufschlagen, dann sehen wir als erstes Gosho Aoyamas Nachricht an uns und sein Todesbild. Diesmal ist er verdurstet, wie in einem Fall in diesem Band. Und er erzählt eine kleine Anekdote davon, wie er hier in dem Fall, auf den auch schon auf dem Buchrücken angespielt wurde, wie er dafür da auf einen Berg gewandert ist und da Fans begegnet ist, nachdem er den leichteren Aufstieg gewählt hat. Und das der verschwiegen hat, weil der eine heißt Männeraufstieg, der andere Frauenaufstieg, weil der Frauenaufstieg ist einfacher, weil es ist für Frauen. Und den hat Aoyama genommen, weil er ja schon ein bisschen älter ist. Und das wollte er aber gegenüber den jungen männlichen Fans nicht so sagen oder sie nicht nachfragen, wie sie hochgegangen sind, weil er hätte zugeben müssen, ich bin den Frauenaufstieg hochgegangen. Das wollte er dann nicht so gerne.
Ich frage mich ja so bei mancher Anekdote von Aoyama, wenn er davon erzählt, dass er irgendwo irgendwie Fans getroffen hat, wie das so für japanische Fans sein muss. Ich meine, wir sind ja absolute Detektiv-Conan-Freaks, das kann man ja wirklich so sagen. Ich glaube, wenn wir Gosho Aoyama treffen würden, wir würden in Ehrfurcht erstarren. Jetzt frage ich mich, ob das für japanische Fans dann auch so ist, wenn sie Gosho Aoyama begegnen, dass sie dann erstmal wie vom Donner gerührt sind und da erstmal stehen und ihren Augen kaum trauen können, oder ob sie da eher so total cool einfach bleiben und so direkt auf Smalltalk gehen. Aber gut, das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, das Gedankenspiel, aber das frage ich mich so manchmal. Und bei diesem Vorwort habe ich es mich
lustig, dass du es ansprichst, weil das kann man sich tatsächlich so ein kleines bisschen angucken, wenn ich mich richtig erinnere, weil zu diesem Zeitpunkt Gosho Aoyama hatte letztes Jahr gab es im Rahmen von so einem von NHK, diesem japanischen Sender, die haben so eine Doku-Serie, wo sie so immer Leute bei der Arbeit begleiten. Und da gab es letztes Jahr eine Folge zu Gosho Aoyama. Und ich meine, das war zum Zeitpunkt diesen Fall. Und die haben ihn da auf den Berg hoch begleitet. Und man sieht diese Szene, wo er da oben Fans trifft. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren die sehr, also diese jungen Männer waren sehr, naja, schüchtern, zurückhaltend. Ich glaube schon so ein kleines bisschen ehrfürchtig, weil er denen dann was gezeichnet und aber. Ja, es sind aber auch natürlich Japaner, die dann vor der Kamera stehen, die sind da natürlich ein bisschen, das verändert natürlich auch so ein bisschen, wie man reagiert, wenn er halt auch ein Kamerateam irgendwie dabei hat. Aber ich meine schon, die waren sehr, ja, fast ein bisschen so erstarrt vor, huch, was passiert denn jetzt hier gerade?
Okay, das muss ich mal ein bisschen recherchieren mit NHK und Gosho Aoyama. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht.
Ich finde es ja eher so, also ich mag ja auch die kleinen Geschichten und so, aber auf der anderen Seite habe ich es mir dann so gedacht, wie krass muss das einfach sein? Du gehst so als Truppe, sagen wir, wir drei hier, wir gehen einfach irgendwie auf den Berg, verabreden uns zu einer schönen Bergtour und auf einmal kommt da Gosho Aoyama an, so komplett zufällig so, was passiert denn hier jetzt? Also, weil das wussten die ja vorher nicht, also. Und dann auf einmal, ja, hier zufällig haben wir den Autor unserer Lieblingsserie getroffen. Also, wie
Und dann auch noch im
cool ist das
Kamerateam.
denn?
Zufälligerweise. Ja, das ist eben halt das Ding. Gosho Aoyama ist ja einer der wenigen, also es gibt ja viele Mangaka, die sehr anonym sind, extrem anonym. Manche treten nur in Verkleidung auf, manche gar nicht. Von manchen Mangaka gibt es nicht mal ein Foto. Und Gosho Aoyama ist ja einer von denen, die relativ öffentlich sind. Also er lässt sich ja sehr oft ablichten irgendwo, man sieht ihn sehr oft. Das ist natürlich dann auch so halt ein Unterschied, weil irgendein anderer Mangaka könnte halt recherchieren und es erkennt ihn niemand irgendwie und der ist das alles Dings und Gosho Aoyama, den kennt man halt. Der läuft da halt hoch, in diesem Fall hat er auch noch ein Kamerateam dabei, der ist natürlich mit Anonymität nicht viel her, aber dadurch hat er dann halt auch bestimmt schöne Momente, wenn den dann halt Leute erkennen und treffen und sagen, ey, Riesenfan und so. Bewunderung strömt ihm dann entgegen. Das ist natürlich. Andererseits gibt einem das bestimmt auch Kraft. Und in Japan sind ja viele Leute auch eher, was die Privatsphäre angeht. Also, das ist dann wahrscheinlich nicht so wie in den USA, wenn dann, da werden dann gleich die Handys gezückt. Und in Japan kommt das auch vor, aber ich glaube nicht so häufig, dass dann gleich das Handy gezückt wird und dann irgendwelche Leute gleich ungefragt filmen und fotografieren. Das ist in Japan ja alles ein bisschen zurückhaltender. Also, ja. Interessante Angelegenheit auf jeden Fall. Dann auf der nächsten Seite haben wir schon das Impressum. Detektiv Conan von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Yayoi Okada Willmann, die wäre jetzt seit dem Tod von Josef Scharnel quasi die Stammübersetzerin geworden ist von Detektiv Conan. Josef Scharnel ist ja natürlich jetzt auch hier in diesem Band. Gar nicht mehr gecredited, weil sein letztes Kapitel war ja im letzten Band mit drin. Das heißt, den Josef Scharnel Credit für die Übersetzung, den haben wir jetzt nicht mehr. Das war im letzten Band das letzte Mal. Den kriegen wir jetzt nur in zukünftigen Sonderbänden, wenn da irgendwelche Kapitel noch drin sind, die er übersetzt hat. Aber ja, Band 104 war dann quasi sein Abschlussband. Originalausgabe von Gosho Aoyama 105, genau, deutschsprachige Ausgabe Egmont Manga. Erste Auflage 2025, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt, Christopher Willmann und Stine Svenja Fahrig, Gestaltung Claudia V. Villhauer und Koordination Angelika Schönhuber und Story House Egmont ISBN-Nummer. Auf der nächsten Seite sehen wir dann das alternative Cover. Da sehen wir Shinichi, der ordentlich was abgekriegt hat. Und der dann von Conan mit Pflastern versorgt wird. Und auf der nächsten Seite die Inhaltsangabe mit was bisher geschah, wo auch tatsächlich dann die Ereignisse aus dem letzten Band gerecapt werden, außer der, also vor allem der erste Fall, der zweite Fall wird ignoriert und dann sind wir schon bei dem Fall mit Yuri und Momiji, der hier auch relevant ist, weil er hier direkt anschließt. Den Inhalt haben wir hier, wir haben 10 Kapitel. Zum ersten Mal seit Band 83 haben wir wieder nur 10 Kapitel. Und dafür aber auch noch am Ende, wie es hier im Inhaltsverzeichnis extra drin steht, Band 105, Fall 1 bis 10, Material, also von 1 bis 10, so heißen ja die Kapitel in den Bänden. Genau, und das ist ein Bonusmaterial, was wir haben statt dem 11. Kapitel. Was jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Bände so bleibt, da sprechen wir später nochmal drüber. Jetzt geht's aber erstmal in die inhaltliche Besprechung. Da haben wir hier als erstes den ersten Fall, wie gesagt, schließt an den letzten Band mit an, dass der Butler und das Fräulein und der Butler und die Detektive. Und dazu erzählt uns jetzt Olli noch ein bisschen was.
Ja, du hast es gesagt, wir setzen den Fall im Zug fort, der ja wirklich spannend eingestiegen ist. Eingestiegen im Zug? Und ja, auch wirklich dann entsprechend ja geendet hat. Und ja, wir gehen hier noch so ein bisschen zurück, wo wir dann halt direkt sehen, wie Jori mit den ja Geiselnehmern oder so, nenne ich sie mal, wo er dann telefoniert und dann wird die Situation nochmal ein bisschen erklärt, was der denn da überhaupt suchen soll und wieso und warum. Und dann sehen wir auch nochmal das Bild mit Momiji, die da mit dem Messer bedroht wird, um halt uns auch den Ernst der Lage zu beschreiben. Und als der Mann dann Iori von der Sicherheitspolizei nennt, was ja schon, ja, ein sehr starker Einschnitt auf Iori hier ist, dass wir dann erfahren, dass er eben auch bei der Sicherheitspolizei war. Da sind wir ja quasi in der Vergangenheit, weil Iori sich daran erinnert, dass er den Mann, mit dem er telefoniert, schon mal gehört hat, als er eben noch bei der Sicherheitspolizei war. Und dann bekommen wir eben eine Erinnerung, die vor 3 Jahren stattfand, wo er da damals halt als Sicherheitspolizist ermittelt hat und ja in so ein Haus eingedrungen ist, sich mit ganz vielen Gangstern irgendwie da geprügelt hat und in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und ja, als er dann sich da noch so ein bisschen umsieht, findet er sozusagen ja einen Stauraum in der Küche, wo man schöne Dinge verstauen kann, wie so ein Vorratsraum quasi. Und da will er sich sozusagen ja entsprechend ausruhen, um sich so ein bisschen noch zu erholen von dem schweren Kampf und so. Und plötzlich sieht er da drin Momiji, die auch natürlich etwas jünger dann ist. Und ja, dann unterhalten sich die beiden so ein bisschen, lernen sich das erste Mal kennen, wer sie so sind. Wir erfahren, dass Momiji die Enkelin vom Ex-Premierminister Oka ist. Also ja, wirklich auch eine wichtige Persönlichkeit, ihr Großvater da. Und von daher auch nicht weniger wichtig für die ganzen Gangster, die da eventuell rumlaufen könnten, würden. Und ja, dann begibt es sich, dann legt er sich quasi entsprechend schlafen. Iori will sich halt entsprechend ausruhen. Plötzlich kommen dann noch weitere Gangster hinzu. Und Momiji ist natürlich bei ihm geblieben, obwohl er ihr gesagt hat, ja, du kannst jetzt gehen, alles ist sicher. Aber sie wollte dann entsprechend bei ihm bleiben, hat ihn dann notdürftig auch verarztet, die Wunde, die ihm zugefügt wurde. Ja, und so entwickelt sich das sozusagen weiter. Wir erfahren, warum Iori sich dann entschieden hat, zu bleiben, wie sie aus der Situation da wieder rauskommen. Das sehen wir dann noch so ein bisschen, bevor wir dann wieder in die Gegenwart, in den Zug zurückspringen, wo wir dann entsprechend, ja, das auch sehen, was Iori dann bei der Leiche gesehen hat und ja, dann wie er da so ein bisschen, ja, Untersuchungen anstellt, um irgendwie rauszufinden, wer das denn sein könnte. Und dann kommt Heiji wieder zu und erzählt so ein bisschen, ja, wir wollen Essen bestellen und willst du auch was mitbestellen? Und nebenbei ja, hat er sozusagen Kontakt mit zu Conan, der sozusagen über ein Handy-Chat sozusagen Fragen stellt an Iori, der liest das dann und tarnt das Ganze dann sozusagen irgendwie also als Gespräch mit Heiji, der ja Essen bestellen will und sagt, hier, guck dir mal die Speisekarte an. Und ja, dann wird er sozusagen ja, die Vermutungen, die Heiji und Conan angestellt haben, werden von Iori bestätigt, ohne dass die Gangster irgendwas davon merken. Und dann finden sie entsprechend auch, haben sie ja den USB-Stick gefunden, dann kriegen sie sozusagen raus, wie der Fall ist, dass Momiji auch bedroht wird. Und gemeinsam können sie dann sozusagen die Fäden spinnen, um aus der Sache rauszukommen, finden dann entsprechend die entsprechenden Gangster, die sie so nach und nach ausschalten können und so das Ganze zu einem glücklichen Ende führen können.
Also ich fand bei dem Fall das Coolste ehrlicherweise, wie Iori mit Conan und Heiji über diese Speise-Getränken-Karten-Code-Methode kommuniziert. Also beim Lesen habe ich mir das schon tatsächlich ziemlich schwierig vorgestellt, weil auf der einen Seite muss es ja beim Telefonat so wirken, als würde er sich halt wirklich gerade so die Getränkekarte anschauen und so hin und her überlegen, klingt ganz lecker, könnte ich mal ausprobieren, schmeckt mir vielleicht ganz gut, aber er muss ja gleichzeitig auch so die Fragen, die Conan unterschwellig stellt, irgendwie beantworten können und wissen, wie er das möglichst unverfänglich rüberbringt, ohne dass halt die Entführer das Ganze irgendwie checken. Und das fand ich schon ehrlicherweise ziemlich cool, wie das gemacht war. Und auch generell so den Flashback einfach mal zu erfahren, wie ist es denn dazu gekommen, dass Iori der Butler von Momiji wurde? Weil das kam ja jetzt auch nicht irgendwie von ungefähr, so nach dem Motto, wir machen mal eine Ausschreibung und der Erstbeste, der sich darauf meldet, der bekommt den Posten. Und dann halt auch zu sehen, dass Iori sich halt wirklich mit Leib und Seele für sie einsetzt und dann auch eben wirklich alles daran setzt, am Ende dann die Gangster auszuschalten und unschädlich zu machen. Das hat mir gut gefallen. Vor allen Dingen, was mir ganz besonders da gefallen hat, ist am Ende, wie sie da noch die eine Dame ausfindig machen, die sich da mit ihrem Verhalten verdächtig macht. Weil ich meine, das war so zu der Zeit, als der Fall rauskam, als ich in Japan gewesen bin, oder kurz danach war das, und ich hatte da halt noch so das Verhalten der Beschäftigten im Shinkansen noch sehr gut vor Augen, wie das so war, und konnte tatsächlich dann dieses kleine Detail sehr gut nachempfinden. Und auch jetzt, als ich Band 105 gelesen habe, musste ich da wieder schmunzeln und musste wieder zurückdenken, wie das war. Also insgesamt eine wirklich runde Sache und nach dem Cliffhanger in Band 104 auch ein wirklich sehr schöner Abschluss.
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch im Japanischen nochmal ein bisschen mit denen, wie man so vage antworten muss, was Iori da machen muss, um so dieses vage Formulierungen und diese Doppeldeutigkeiten in den Worten, das ist natürlich im Japanischen, glaube ich, immer noch so ein bisschen leichter zu machen, weil die japanische Sprache sich ja dann auch teilweise sehr dafür anbietet. Aber es kam hier auch ganz gut rüber. Es ist halt ein Fall, der ist weniger so ein Krimi-Fall, so ein klassischer Conan-Krimi-Fall, sondern eher so ein Thriller. Wir haben hier im Prinzip kein Rätsel oder keinen Trick irgendwie, den man aufklären muss. Das Einzige, was hier so ein bisschen trickartig ist, ist, dass das Opfer halt da auf sein Bein in Stenografie-Schrift geschrieben hat. Aber das ist ja kein Rätsel für uns, das klärt Iori. Iori sieht das und im direkt nächsten Panel sagt er, oh, das bedeutet das. Und das war es dann im Prinzip. Also es ist in diesem Fall ja kein richtiges Rätsel, sondern halt, wir folgen halt so einer thrillermäßigen Handlung. Und das ist alles ganz gut gemacht. Ich finde das auch spannend. Das ist gar nicht, und das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das ist deswegen schlecht, nur es ist halt was anderes als das, was wir sonst in Detektiv Conan haben. Und da wird man vielleicht erstmal stutzig, wenn man denkt, ja, okay, aber hier gab es ja jetzt gar nichts zu miträtseln. Aber dafür konnte man mehr mitfiebern. Und ja, viele wichtige Details stecken hier drin, gerade auch die Endszene am Bahnhof, wenn dann andere Charaktere noch auftreten. Ist natürlich hochgradig interessant, aus verschiedenen Gründen, aber auch der Flashback, Ex-Premierminister Oka, Momijis Familie war ja schon, wussten wir ja schon, dass die wichtig ist, die kennen, weil sie auch die Hanedas kennen und so, das ist ja, konnte man sich denken, und sie sind eine der reichsten Familien, neben irgendwie der Suzuki-Familie und der Karasuma-Familie. Also, ist ja schon offensichtlich wichtig. Und jetzt merken wir auch noch, der Patriarch war mal Premierminister. Also, es wird doppelt und dreifach wichtig, die ganze Familie. Und dann, ja, auch eine schöne Auflösung zu Yuri. Das hatten wir ja schon in Band 102. Da, als Yuri auf Kuro da getroffen ist, da hatten wir ja schon die Andeutung, dass er mal in der Sicherheitspolizei war. Und hier sehen wir das jetzt ganz deutlich. Mir hat der Flashback gut gefallen. Das ist auch schön. Also ein spannender Fall, weniger zu mitraten. Dafür konnte man mitfiebern mit schönen Flashback und wichtigen Plotdetails. Ja, gefällt mir gut.
Ja, mir hat es auch wunderbar gefallen, muss ich sagen, weil es war beim Lesen einfach so, irgendwie, es war jetzt nicht wie so ein typischer Conan-Fall, wo man sich gedacht hat, okay, hier muss ich mir echt mehr Zeit nehmen für die ganzen Theorien, für die Erklärungen der Tatwaffe und wie der Mord begangen wurde und das so nachvollziehen und so. Das war hier gar nicht so. Und es wirkte trotzdem nicht befremdlich oder zu schnell oder so. Also ich hatte richtig Spaß mit dieser Art Abwechslung, sage ich mal, weil es einfach mega spannend war, dem Ganzen zu folgen und ja, dann auch die Szenen aus der Vergangenheit mit drin, die nicht weniger spannend war und ganz am Ende nochmal, was Lasse auch gesagt hat, wie die Charaktere da noch auftreten, wo man denkt, boah, den kenne ich auch und was hat das jetzt zu bedeuten? Und ja, das war halt einfach so, ja, wirklich toll. Also und auch so, ja, den Gedanken mit, was Jens erzählt hat, mit wie Iori das quasi umsetzt, so hatte ich auch so die ganze Zeit im Hintergrund, ah, hoffentlich kriegt er das gut hin, dass das halt. Ja, dass der da nicht auffliegt oder so, oder dann im nächsten Panel, ah, sagt der Mann am Telefon jetzt, was sagst du denn da Komisches oder so? Nein, das lief alles wirklich flüssig und gut rüber. Und naja, ich denke mir, er kann das halt auch gut, weil er ja jahrelang da gearbeitet hat und damit Erfahrung halt auch hat. So mit diesen Dingen. Mich hat es so ein bisschen erinnert an Spy Family, die auch so ein bisschen Spion mäßig angehaucht ist, wo sie da auch eine Technik beschrieben haben, dass man wohl irgendwas sagt und dann aber anhand der Lippenbewegung eine ganz andere Bedeutung aus den Sachen herauslesen kann. Also auch genauso spannend und so war das hier mit dem Essen bestellen auch und ja, wie sie dann am Ende da alle zusammengearbeitet haben, um die Leute auch auszuschalten, ohne dass irgendwer verletzt wurde und so. Das war wirklich toll und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, hier der Einstieg in Band 105.
Kurze Frage. Habt ihr im ersten Kapitel auf der Seite direkt, als der Flashback endet und wieder in die Gegenwart übergeht, da habe ich so, die eine Seite ist die einzige Seite so in diesem Fall und ganzen Band, wo die Druckfehler bei den Schwärzen sind bei mir. Also die schwarzen Flächen sind total weiß gesprenkelt. Ist das bei euren Bänden auch so oder ist das nur bei meinem so?
Wo genau meinst du jetzt?
Nachdem der Flashback endet und dann mit den, wo Juri sagt, einer ist mir entwischt.
Ganz leicht ist das bei mir. So weiß gesprenkelt.
Ja, also ich habe das auf allen schwarzen Flächen ziemlich doll. Auf der ganzen Seite.
Ja. Nee, das ist nur. Die Hose von Iori ist auch so ein bisschen. Ja, so, doch, man
Ja,
sieht es
also
schon.
so ein bisschen, ja.
Also, es ist nicht das Schwarze wie auf der Seite davor.
Ja, das ist auch so bei mir die einzige Seite, wo das ist, aber ja, vielleicht liegt das nur an meinem Band. Aber manchmal hat man das ja so, dass das in allen Bänden so ist und manchmal ist das nur in wenigen. Aber ich habe da in jedem, in allen, auf allen Panels in Joris Haaren, die sind halt so.
Ja, du siehst es schon. Also wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann merkst du es schon, ja.
Und noch kurzer Vibe-Check am Ende, dass wir jetzt vielleicht noch mal kurz dazu was sagen. Der Mann mit dem Gehstock, den kennen wir ja schon. Er taucht jetzt in diesem Fall auf, wo wir zum ersten Mal Details zu Momijis Großvater hören, der Premierminister war, das heißt Zugang zu den Sicherheitsbehörden hatten. Und er gibt jetzt hier Amuro Anweisung, die Amuro vor Kuroda verschweigt. Ist der Mann mit dem Gehstock Momijis Großvater, ja oder nein?
Das ist eine gute Frage. Aus dem Bauchgefühl raus hätte ich gesagt, nein. Ohne das jetzt tiefer begründen zu können. Aber so wie er halt auftritt und fragt, ich weiß nicht, ich stelle mir dann doch ihren Großvater etwas als einen etwas herzlicheren Menschen vor und nicht so vom Auftreten her, wie er ist. Das ist aber auch der einzige Grund, den ich nennen kann.
Ja, muss ich sagen, also kommt total überrascht. Also ich habe den Gedanken noch gar nicht gehabt. Also ich habe mir ja im Prinzip nicht groß wirklich Gedanken dazu gemacht, wer der Mann sein könnte. Und mit Momiji habe ich ihn persönlich noch gar nicht in Verbindung gesehen, weil wir ja im Prinzip, wir haben ihn da bei dem Kaito Kid-Fall da gesehen, mit der Krone, wo er das Handy zertrümmert, wegen Conan, offenbar. Und ja, jetzt taucht er hier wieder auf und sagt, ja, Conan Edogawa soll überprüft werden. Aber da hätte ich jetzt, kann ich mir jetzt aktuell keine Verbindung vorstellen, warum Momijis Großvater als Ex-Premierminister da irgendwie Interesse dran haben könnte. Also ich war jetzt doch eher irgendwie, dass das noch irgendeine Organisationsgeschichte vielleicht wäre, wenn nicht von der Schwarzen, vielleicht ist es auch eine andere Organisation oder so. Also ja, kann ich jetzt nicht so ad hoc beantworten, aber wenn ich jetzt eine Tendenz abgeben würde, würde ich Stand jetzt von dem wenigen, was ich weiß, eher sagen, nicht unbedingt, aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass er irgendwie noch seine Hände bei der Sicherheitspolizei da irgendwie mit drin hat oder so, gerade wenn er vielleicht auch mit Iori noch in Kontakt steht oder so, und dass er da dann irgendwie, ja, was machen will. Aber ja, wie gesagt, mir erschließt sich der Verdacht noch nie, warum er jetzt auf einmal so auf Conan aus ist sozusagen. Also ich meine, Amuro hatte ja schon mal irgendwie, das ist ja auch schon ewig her, mal gesagt, er wollte im Café bleiben, weil er Conan genauer überprüfen will. Aber das kann er jetzt mit dem hier nicht wirklich was zu tun haben, weil das ja schon viel früher war. Und jetzt kommt die Anweisung, weil es wäre ja blödsinnig, wenn er die Anweisung damals schon bekommen hätte. Jetzt bekommt er sie nochmal, nur in Präsenz sozusagen von dem Mann. Kann natürlich auch sein. Also wir wissen ja nicht, was in der ganzen Zeit im Dunklen passiert sozusagen, was offscreen passiert.
Nee, das damals nach dem Mystery Train, dass er Conan untersuchen wollte, das war wegen Akai. Weil er da vermutet hat, dass Conan mit Akai da irgendwie unter einer Decke steckt. Und da war er, wollte er noch den Tod von Akai untersuchen nach dem Mystery Train. Ja, es gibt noch bei diesem Mann mit dem Gehstock, da sind die Theorien sich noch nicht ganz so sicher. Es ist halt jetzt der Fall, also der Großvater wurde vorher ja schon mal erwähnt, in dem Fall, wo der alte Mann mit der Sauerstoffmaske das erste Mal aufgetreten ist. Aber jetzt hier kriegen wir erstmal die Infos über ihn und auch mit der Sicherheitspolizei. Deswegen denken Leute, das könnte er sein. Aufgrund seines ersten Auftritts gibt es auch noch Leute, die sagen, es könnte ein Mitglied der Suzuki-Familie sein, die irgendwie sauer sind auf Jiro Kichi, dass der immer so viel Geld rausschmeißt wegen Kaito Kid, und Conan, dass der dem so hilft. Oder es ist einer aus der Hakuba-Familie, weil Hakuba ja eigentlich der Rivale sein sollte von Conan. Und Conan nimmt das halt so weg. Und dass die Hakuba-Familie deswegen sauer ist. Und Hakubas Vater ist ja Chef der Polizei in Tokio da. Und dass der alte Mann da vielleicht auch irgendwas mit der Polizei zu tun hat. Also da gehen die Theorien noch ein bisschen wild durcheinander. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen. Amuro hat sehr großen Respekt vor diesem Mann mit dem Gehstock und ist von ihm sehr eingeschüchtert, dass er dann Kuroda hört sofort, du bist nervös, was denn da los? Auch schön, dass Kuroda nur für dieses eine Panel auftaucht in dem Fall, und dass Furuya ihm das dann am Ende verschweigt, ist natürlich schon eine ernste Angelegenheit. Müssen wir schauen, wie Conan sich da wieder irgendwie rauswindet. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, Amuro ist halt sehr beliebt bei den japanischen Fans, das heißt, ich glaube nicht, dass Roya jetzt hier was wirklich Böses mit Conn macht, nur weil der Mann irgendwas zu ihm sagt. Aber naja, das müssen wir schauen, wie sich das demnächst noch so entwickelt.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, auch die ganzen Theorien zu hören sozusagen. Ja, stell da gerne weitere auf und ja, schreibt sie gerne ins Conan Forum, wo man das nochmal nachlesen kann. Das ist auf jeden Fall immer sehr spannend zu hören, was ja ihr und japanische Fans und was Lasse so berichtet, so die ganzen Gedanken, die so zu dem Mann aufkommen und die anderen, die wir in der Story schon hatten. Also ich finde es immer sehr spannend zu hören, was da so sein könnte und so, und denke mir dann teilweise, oh ja, das macht Sinn, oder boah, ja, könnte wirklich sein, auch wenn das so ist und so. Also ja, freut mich auf jeden Fall, dass auch nach 105 Bänden da die Theorien nicht abebben und wir da immer noch weiterhin mit Spannung versorgt werden.
Also, ich muss ja sagen, so das ganze Thema Theorienbildung und sich Gedanken machen, wer könnte das sein und hätte Fahrradkette, das ist so bei mir in den letzten Jahren ganz stark abgeebbt. Auch was jetzt hier diesen Mann angeht. Ich meine, ja, wir wissen nicht, wer er ist. Er ist halt da, ne? Aber so wirklich Gedanken gemacht, wer er ist, habe ich mir bis jetzt noch nicht. Und ich lebe, kann ehrlich gesagt sehr gut damit leben, wenn ich es dann irgendwann mal erfahre. Aber dass ich da jetzt mir irgendwie den Kopf zermartere und am Ende liege ich sowieso falsch und da jetzt Theorie um Theorie wälze, das reizt mich irgendwie so null. Also ich warte einfach darauf, wann Gosho Aoyama der Meinung ist, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um es zu revealen, wer er ist. Und bis dahin schaue ich halt einfach mal so, was der gute Mann so macht. Oder vielleicht auch böse Mann, wir wissen es nicht, aber was der halt so macht.
Aber versteh doch, er hat einen Falken und Hakuba hat in einem Fall auch mal einen Falken. Es ist sein Großvater. Das macht doch alles voll Sinn.
Ja, gut, ich glaube, in Japan gibt es aber mehr als zwei Menschen, die was mit Falken zu tun haben. Allein schon, wenn du eine Falknerei gehst.
Nachher hat er Verbindung zu diesem Fillerfall mit dem Falken, der für den Mord benutzt wurde.
Ja, nee, also ich meine, ich finde es schon schön mit den Theorien. Aber es reizt mich jetzt irgendwie gar nicht so, dass ich mir da so riesig den Kopf drüber zermartere. Habe ich früher tatsächlich viel und gerne gemacht, aber mittlerweile ist es so, ich genieße einfach die Fälle, ich lese es so wie jetzt auch und denke mir, also einen gewissen Einfluss muss er ja offenbar haben, weil Amuro ja doch relativ ja, ehrfürchtig vor ihm ist und halt auch so mit einer gewissen Unsicherheit reagiert. Also es scheint schon ein Mann zu sein, der ein gewisses Gewicht und auch eine gewisse Macht hat. Aber mehr wissen wir de facto aktuell nicht. Und das muss ja quasi erstmal so als Information reichen. Und ja, macht natürlich erstmal ein gutes Bild ab für diesen Charakter, von dem wir noch nicht mal genau wissen, wie er eigentlich aussieht.
Okay, bei diesem Mann müssen wir schauen, wo sich die Story langfristig hin entwickelt. Kurzfristig entwickelt sich die Story aber dahin, dass wo jetzt Kasua und Heiji in Tokio angekommen sind, dass wir uns dann auf eine Bergwanderung begeben, die ja auf dem Buchrücken und bei Yoshio Aoyamas Kommentar schon angeteasert wurde. Das ist der nächste Fall in den nächsten drei Kapiteln und dazu erzählt uns jetzt Jens etwas.
Ja, es geht los, der Fall auf dem Berg Washio mit Konnen, Ran, Kokoro, Heiji und Kazuha. Und die wollen diesen Berg erklimmen bis zum Gipfel. Das Ganze ist eine Idee von Ran. Die hat nämlich vor, dort den Sonnenuntergang über dem Fuji zu genießen, weil der müsse ja wunderschön sein. Der eigentliche Hintergedanke, den sie dabei verfolgt, ist aber, dass sich Heiji und Kazuha nahe kommen und dass ja, dann die beiden sich dort endlich mal ihre Liebe gestehen können. Und sie hat das Ganze auch extra als Bergwanderung einkalkuliert, weil sie wusste, Momiji würde das Ganze abschrecken, da sie ja jetzt nicht unbedingt sich sonderlich körperlich betätigen möchte. Es sei ihr ja wohl zu anstrengend. Und das führt dann auch dazu, dass Momiji am Ende abgelehnt hat und ja, nicht mitkommen wollte. soweit, so gut. Dann ist es allerdings so, dass es anfängt zu regnen, auch relativ stark. Und dann versucht die Gruppe erstmal irgendwo Unterschlupf zu finden. Das gelingt ihnen auch im nahegelegenen Shogaku-Tempel. Und dort treffen sie auf drei Mönche, einmal den Oberpriester und seine zwei Novizen bzw. einfachen Mönche, und sie werden dort auch relativ freundlich aufgenommen, bekommen ein Dach über dem Kopf und werden dann auch bewirtet. Und naja, dann versucht Rando so ein bisschen auf Kasua einzuwirken, dass sie halt dann eben so ein kleines bisschen auch drauf vorbereitet wird, auf das, was da denn jetzt kommen könnte von Heiji. Nur Kasua, die ist eher so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern und meint, naja, lass mal lieber gut sein und lass mal die Kirche im Dorf. Naja, so geht dieser Fall dann erst einmal weiter, und Conan fällt auf, dass ursprünglich ja eigentlich vier Personen in diesem Tempel leben müssen und nicht nur drei. Das hat er so ein bisschen an den Rahmenbedingungen, die da vorherrschen, erkannt. Und diese Erkenntnis, die Conan äußert, sorgt für einen sichtlichen Schock in den Gesichtern der drei Mönche. Und so erzählen sie dann, ja, was es denn aktuell so mit den Ereignissen im Tempel auf sich hat. Nämlich, dass dort offenbar eine Art Geist umgeht, und Irrlichter dort zu sehen sein, die sich dann vor allen Dingen auch um den Bußraum des Tempels herum aufhalten. Und schließlich vermissen sie dann eben einen ihrer Mönche, der irgendwie verschwunden ist. Aber gefunden haben sie ihn eben noch nicht. Naja, so geht dieser Fall dann wiederum weiter. Kokoro ist dann derjenige, der sich in die Nähe des Bußraums begibt. Und dann erstmal feststellt, dass da so eine Kugel, Eisenkugel, runterrollt, geht in diesen Bußraum rein, sieht etwas, erschrickt, man hört ihn auch schreien, und dann kommen schließlich Heiji und Conan zum Bußraum geeilt, und dort finden sie dann den besagten vierten Mönch, und der liegt dort, allerdings liegt er dort tot im Raum. Und so geht es dann los, dass dieser Fall richtig an Fahrt aufnimmt, dass Conan und Heiji und auch Kogoro erstmal die Ermittlungen starten. Und dann ist natürlich die Frage, steckt hinter diesen ganzen Vorkommnissen und dem Tod des Mönchs wirklich ein Fluch, oder ist es am Ende doch wieder ein menschengemachtes Werk? Natürlich ist es ein menschengemachtes Werk, aber es gilt eben herauszufinden, wer von den drei anderen Mönchen der Täter ist. Und dann geht es auch noch darum zu schauen, wo ist eigentlich Kogoro abgeblieben, weil nachdem der in diesem oder vor diesem Bußraum war und dann auch diesen Schrei ausgestoßen hat, findet er sich eingesperrt in einer dunklen Kammer wieder, gefesselt, geknebelt, mit Klebeband, und kann sich erstmal nicht aus seiner Lage befreien. Und ob am Ende Kogoro sich befreien kann, wer der Mörder ist und ob es dann am Ende mit Heiji und Kasua denn diesmal klappt, das müsst ihr schon selbst lesen.
Ja, ich finde auch, der Fall hat viele schöne Momente und spannende natürlich auch. Muss ich sagen, geht doch sehr entspannt los. Gefällt mir gut, wie wir erst Kogoro da sehen, der da bei den Stufen sagt, oh, nicht so schnell. Erinnert mich auch so ein bisschen an unsere eigene Reise, wo wir da auch diese 1000 Tori-Stufen da hoch sind und einige direkt hochgepäst sind und andere, Moment, lass uns mal ein bisschen langsamer. Sehr schön. Und dann auch hier schön zu sehen, dann wie Momiji dann da auch in der Vorstellung aussieht, dass sie ebenfalls nicht mehr kann und so. Also finde ich sehr schön. Auch schön, irgendwie gefällt mir diese Szene, wo Heiji und Kasua da stehen und Heiji hat diesen Schmetterling auf seinem Finger da und Kasua voll glücklich und so. Also wirklich schöne, ja, entspannte Atmosphäre, familiär da, und dann eben der Wendepunkt mit dem Regen, und dann gehen sie in diesen Tempel da und da gibt's eine Gruselgeschichte, und Ran erzählt, dass sie mir jetzt mit Shinichi zusammen ist. Also es passiert hier auch wirklich viele kleine Dinge, und ja, dann wird Kokoro sozusagen vom Fall ausgeschlossen. Auch sehr interessant, wie er da in der Situation dann klarkommt, wie er dann mit den anderen irgendwie noch versucht zu kommunizieren, was die dann da so sehen. Und dieses Mysterium mit dem Feuerteufel, mit den Irrlichtern und so. Alles wirklich toll gemacht, ist spannend gemacht. Wird gut aufgelöst am Ende, wie sich was zugetragen hat. Und ja, auch was sonst am Ende noch so entsprechend passiert mit den Kleinigkeiten mit Momiji und der Priester, der sich so seltsam verhalten hat. Heiji und Kazuha natürlich, also wirklich rundum. Der Fall hat mir gut gefallen. Er hatte schöne Momente, teils etwas lustig und auf jeden Fall auch spannend. Und ja, das zieht sich so durch. Mitte, Ende, Anfang, alles schön, alles rund. Ja, von daher hat mir der Fall hier sehr gut gefallen. Ja, muss ich echt sagen.
Ja, es war ein durchaus solider Fall. Ein Setting, was wir auch aus Detective Conan schon mal so ein bisschen kennen, so ein buddhistischer Tempel mit den Mönchen. Das hatten wir ja schon mal mit den Tengu-Vorfällen damals zum Beispiel. Und ein bisschen was Übernatürliches, so zum Miträtseln, ganz schön. Ein paar nette Momente. Ich mochte sehr die Unterhaltung von Ran und Kazuha, wo Ran das erste Mal erzählt, dass sie jetzt mit Shinji fest zusammen ist. Und dann auch Kazuha dann so überreden will und dann sagt sie, ja, Shinichi hat mir am Telefon das gesagt mit, es gibt immer nur eine Wahrheit. Heiji ist auf jeden Fall in Kazuha verliebt und Konde daneben sitzt und sagt, so habe ich das aber nicht gesagt. Ey. Und das fand ich alles sehr lustig. Ja. Bisschen frustriert habe mich das Ende des Falls, nachdem der Fall abgeschlossen ist, die Handlung, wie das aufgelöst wird. Und hier haben wir auch einen der größeren Fehler in diesem Band, in dem Fall, wenn Kogoro dann am Ende sagt, nachdem er den Taser mit dem Judo-Wurf ausgeschaltet hat, sagt er dann ja, der Elektroschocker hat ihn ausgeschaltet, aber eigentlich sagt er da im japanischen Original zum Taser, hey, du dachtest, du kannst mich mit dem Elektroschocker ausschalten und kommst ungeschoren davon oder was? Also in dem Sinne, was ja auch leider eines der Beispiele ist, dass in diesem Band fast keine der Fehler aus dem Weekly korrigiert wurden. Das ist so ein bisschen schade, aber das ändert nichts an der Qualität des Falls allgemein. So auf jeden Fall ein schöner, guter Detektiv-Conan-Fall, der einem Spaß macht.
Hier der Fall, der hat mich so unglaublich stark an den Nebelkobold-Fall erinnert. In wirklich vielen Aspekten. Abgesehen jetzt davon, dass in diesem Fall halt Heiji und Kazuha dabei sind, ne, Ran, Kogoro machen einen Ausflug in die Berge und auf einmal schlägt das Wetter um und es gießt aus Strömen und wo kommen sie unter? In einem Tempel. Und da ist halt dann der Oberpriester und da sind seine Mönche und die nehmen sie halt erstmal auf, aber man merkt, da lastet irgendwas auf diesem Tempel. Und dann gibt es halt auch, ne, so die Mönche haben irgendwie relativ gleichklingende Namen, beim Nebelkobold sind es ja Kanen, Mokunen und Tonen und hier in dem Fall sind es Kantetsu, Kentetsu, Tontetsu und wie sie alle heißen. Und dann wird halt eben so ein Gerücht aufgebaut um irgendeinen Fluch oder einen Kobold, der da eben umgeht, was sich dadurch noch verfestigt, dass die Leiche jeweils speziell noch im Bußraum dieses Tempels gefunden wird, in den sich dann das Opfer irgendwie zurückgezogen hat und den am Ende der Täter für seinen Trick auch ausgenutzt hat. Am Ende, das Motiv geht dann doch relativ stark auseinander im Vergleich zum Nebelkobold-Fall, jetzt bei dem hier im Shogaku-Tempel. Aber ich finde doch, die Parallelen sind sehr stark. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass Aoyama diesen Nebelkobold-Fall nicht einfach nur kopiert und so im Sinne von, naja, mir fehlt irgendwie eine Idee für ein Setting und ach, da mache ich mal wieder was mit einem Tempel und da hatte ich ja schon mal was und dann mache ich ein bisschen Recherche und dann wird das schon passen, sondern dieser Fall hier, der ist trotzdem so komplett eigenständig, hat einen ganz eigenen Charme, ganz, ganz eigenes Bild ab mit allem drum und dran. Heiji und Kazuha bringen nochmal so ein bisschen so eine eigene Note mit rein. Und deshalb muss ich sagen, hat mir dieser Fall doppelt Spaß gemacht. Einmal so ein bisschen, weil er mich halt gut unterhalten hat, aber auch so aus Nostalgiegründen, weil ich immer so im Hinterkopf hatte, ach ja, sowas gab es ja auch beim Nebelkobold. Und ach ja, das habe ich ja auch schon mal gelesen oder geschaut. Oder, oder. Und unter dem Aspekt freue ich mich auch schon hier auf die Anime-Umsetzung.
Dann kommen wir zum nächsten Fall, der 4 Kapitel hat und auf den das Cover den Bezug nimmt. Kaito Kid im Bell Tree Tower. Er schlägt mal wieder zu. Im Bell Tree Tower hat die Suzuki-Familie nämlich einen Ausstellungsraum dran bauen lassen, wo sie den Azurthron ausstellen, der mit einem großen Juwel bestückt ist. Das interessiert Kid natürlich. Konran und Sonoko sind natürlich auch wieder mit von der Partie. Sie wurden eingeladen. Sonoko ist so ein bisschen so, Ran, wie läuft es eigentlich bei dir mit Shinichi? Und sie findet Shinichi, der fühlt sich jetzt so sicher, weil er ist jetzt mit Ran zusammen und deswegen hat er keine Angst mehr, dass irgendjemand sie wegschnappt und gibt sich deswegen keine Mühe mehr, findet zumindest Sonoko. Und deswegen müsste doch mal ein gut aussehender Detektiv in Rans Alter auftauchen, um Shinichi mal richtig eifersüchtig zu machen. Dann geht's los mit Jirokichi und Nakamori, die zanken sich natürlich mal wieder. Nakamori hat diesmal eine Firma angeheuert, die in den Raum vor den Ausstellungsraum einen Nebelgenerator, der so dichten Dampfnebel erzeugt, einbaut, wodurch Kids Kleidung durchtränkt wird. Dadurch kann er seinen Gleiter nicht benutzen und seine Masken fallen ihm vom Gesicht. Das heißt, der perfekte Konter. Die Sicherheitsfirma macht dann einen letzten Check und von dem Nebelgenerator und von der Tür, die mit speziellen Leuchtdioden gesichert ist, dagegen, dass man die Sicherheitskameras lupen kann. Die Hauptcharaktere verfolgen diesen Check aus vom Überwachungsraum. Kuhn da drauf, der Check läuft scheinbar erfolgreich ab, kein Problem, alles gut. Doch zum Zeitpunkt, wo Kid auftauchen soll, bemerkt Conan, dass die Lichter auf der Überwachungskamera komisch wabern und rennt los zum Ausstellungsraum. Unterdessen kommen die Frau vom Firmendirektor, der den Check durchgeführt hat, und sein Sekretär in den Überwachungsraum und sagen, sie haben E-Mails bekommen vom Chef, wo er schreibt, er will den Edelstein mit seinem Leben beschützen. Und als Conan dann im Überwachungsraum rennt, gibt es kurz einen Stromausfall. Und als er dann da drin ist, sieht er Kid mit der Leiche von dem Direktor der Firma, die Jirokichi angeheuert hat. Und die Tür geht plötzlich zu, denn es kommt noch jemand weiteres dazu: Saguro Hakuba, der Oberschülerdetektiv, Kids Rivale und natürlich ein gut aussehender Detektiv in Rans Alter. Perfekt, denkt sich Sonoko. Der ist auch mit der ganzen Sache mit von der Partie. Kid überzeugt dann Con, hey, ich bin nicht der Mörder. Con ist es erstmal egal und sagt, lass dich trotzdem verhaften, ist mir doch egal, bist trotzdem Verbrecher. Aber Kid appelliert dann, ja, aber dann wird der Mord nie gelöst und das geht doch nicht und so weiter. Er kann sich aber nicht verkleiden. Was machen sie also? Handeln eine Lösung aus. Kid verkleidet sich als Shinichi, weil dafür braucht er keine Maske. Und Con erklärt das dann so, ja, ich habe Shinichi angerufen und so, und er ist jetzt dabei und alles cool. Hakuba glaubt das natürlich so gut wie gar nicht und nimmt ihn den Shinichi sofort aufs Korn als potenzielle Kid-Verkleidung. Ran wird dann auch von Sonoko angestachelt, hey, Shinichi hat dir nichts erzählt und so, jetzt nehme ihn mal ordentlich in die Mangel. Und so muss Con dann Kid immer helfen, weil Kid hat ein Stöpsel im Ohr und Con spricht über ein Mikrofon in seiner Fliege zu Kid und Kid sagt dann, was Con gesagt hat. Also Conan benutzt nicht seinen Stimmenverzerrer, um als Shinichi zu sprechen, und Kid bewegt dann die Lippen, sondern er flüstert ihm was ins Ohr und Kid spricht es physisch nach. Con findet dann die richtigen Worte, um Ran so zu beschwichtigen, aber trotzdem ist das immer noch Vorsicht geboten, was Ran angeht. Hakuba nimmt Kid auch ordentlich in die Mangel, provoziert ihn auch, wodurch Kid etwas sagt, was Con ihm nicht vorgesagt hat, und gerät dadurch in Schwierigkeiten, aber kann sich dann auch irgendwie noch rauswinden durch Wissen aus dem Mystery Train. Und so müssen sie den Fall lösen, während sie Hakubas Fragen und Rans Fragen so ein bisschen alles managen müssen. Und am Ende des Falls hat trotzdem irgendwie jeder Kids Identität durchschaut. Der Fall wird geklärt. Hakuba wird angeteasert, so, oh, kommt hinter die Identität von Conan, aber das passiert dann nicht. Und Kid kann am Ende entkommen. Also er wird diesmal nicht verhaftet, Überraschung, er bleibt auf freiem Fuß. Der Mörder wird überführt und der Fall ist am Ende gelöst. Wie fanden wir denn so Hakubas dritten Auftritt in Detektiv Conan?
Grundsolide, würde ich sagen. Ich messe immer so seine doch sehr rar gesäten Auftritte an dem Detektivduell auf der abgelegenen Insel aus, ich weiß gar nicht mehr welchem Band, es ist auf jeden Fall schon einige Bände her. Und das ist so für mich eben so die Maxime. Und da muss ich doch sagen, kommt jetzt der aktuelle Fall für mich leider nicht dran. Wobei ich trotzdem sagen muss, insgesamt, ne, wie gesagt, grundsolide ist der Fall. Und ich finde es halt auch schön, hier mal wieder so ein kleines bisschen was zum Thema Allgemeinwissen zu erfahren, jetzt mit dieser Lubor-Linse, die ich vorher nicht kannte. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das in der Realität wirklich so 1:1 funktioniert oder ob das für den Fall ein bisschen so zurechtgebogen ist. Aber unterhaltsam finde ich es auf jeden Fall, so diese Edutainment-Mischung. Ja, dass am Ende Hakuba es offenbar nicht so ganz schafft, Shinichi und Conan zu durchschauen, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen, weil an sich ist ja Hakuba schon so auf einer Wellenlänge mit, ja, Conan und Heiji, und dann hätte ich halt schon gedacht, dass er jetzt vielleicht dann auch komplett hinter Conans wahre Identität kommt, aber gut, ist jetzt dann eben nicht so gewesen, ist aber auch nicht so tragisch. Und ja, im Vergleich jetzt zu den vorherigen Fällen fand ich den ein kleines bisschen schwächer, weil ich den jetzt auch vom Miträtselfaktor her nicht ganz so stark fand. Insofern würde ich den jetzt so ein bisschen im Mittelfeld einordnen.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil in Hakubas letztem Auftritt auf der Insel wurde er deutlich so dargestellt, dass er nicht auf demselben Level ist wie Kon und Heiji, weil in dem Fall macht er wirklich alles falsch und liegt am Ende komplett daneben, anders als die anderen beiden. Und ja, das und jetzt in der Gegenwart, das Ding mit der Identität, das ist halt, ihm fehlt halt das Schrumpfen. Das ist halt so die große Hürde, egal wie schlau man ist, denkt man halt nicht daran, dass ein Mensch sich so verjüngen kann, und deswegen verstehe ich das schon.
Dann ist es bei mir, was so die Charakterdarstellung von Hakuba angeht, offenbar so, dass ich so diese heißblütige Art von ihm, so mit dem Zack, mit dem Kopf durch die Wand, mehr zu schätzen weiß als dieses, ich gebe mal so den ganz smarten Jungdetektiv und bleib total cool und gechillt und locker, weil irgendwie, ja, finde ich auch so sein Auftreten hier mit dieser Sherlock Holmes oder in dieser Sherlock Holmes Montur so irgendwie so hochnäsig und arrogant. Ich kann mir nicht helfen. Also, ja. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Er war ja auch bei dem Fall mit der Villa Abenddämmerung dabei. Aber da hat er ja dieses Outfit nicht getragen. Ne? Da hat er was anderes angehabt.
Das hat er nur in den ganz frühen Magic Kaito Kapiteln an. Und weil er das eben da anhatte, hatte er es auch die ganze Zeit an bei in dem Hansawa-Spin-Off, wo er ja auch auftaucht. Und deswegen hat Gosho Aoyama ihn hier auch wieder mit Sherlock auftreten lassen, weil er es daher so wieder ganz gut fand und dachte, oh, das ist ja eigentlich ganz nett. Und lässt ihn hier mal, hat das Outfit deswegen mal wieder zurückgebracht. Auch wenn es das deutlich zurückhaltendere Outfit ist. In Con Band 1 auf dem Cover und auch in Magic Kaito ist es ja wirklich dieser sehr auffallende Deerstalker mit dem sehr riesigen Mantel so. Und hier ist das ja eher der schlichtere Mantel, was wir dann auch von späteren Zeichnungen von Gosho Aoyama von Sherlock kennen. Also es ist nicht dieses comichaftere Deerstalker, sondern so ein bisschen der realistischere, immerhin.
Also ein kleiner Schlenker ist dann da noch gemacht worden.
Ja, mir hat der Fall soweit auch ganz gut gefallen, so die Dynamik zwischen den, ja, ich sag mal, drei Detektiven. Also es war schon sehr interessant zu sehen, wie das so funktioniert, einmal zwischen Conan und Kit, und dann ist da aber auch noch Hakuba irgendwie mit drinne. Also das war dann schon sehr interessant, und ja, das mit der Linse hat sich mir nicht so auch nicht so ganz erschlossen, wie diese Details dann so waren. Aber gut, das muss man ja auch nicht unbedingt im exakten Detail verstehen, wie das so funktioniert, um dem Fall so zu folgen. Und ja, ansonsten war die Dynamik, wie gesagt, zwischen allen sehr schön. Auch Ran und, ja, vermeintlich Shinichi. Und ja, das war dann doch alles unterhaltsam, nur ich fand, ja, hier waren es ein paar Kapitel mehr, aber es hat sich hier so ein bisschen dadurch auch vielleicht auch länger gezogen, war nicht so kompakt wie in den anderen Kapiteln davor. Hier kam dann jetzt auch wirklich mehr der Mystery-Erkläreffekt so ein bisschen mit dann hinzu, auch wie Kaito Kid da vorgehen wollte und was diese Linse macht, und dann am Ende, wie es dem Täter gelungen war, die Kamera zu täuschen und das und so. Also hier war wirklich mehr Fokus auf Handlung und Gespräch und Lesen und sowas. Und vorher war das halt nicht so ganz. Da war es halt etwas flüssiger sozusagen. Aber ja, nichtsdestotrotz hat mich, ich sag mal, der Hauptfall hier doch ganz gut gefallen. Aber ja, war halt wieder bisschen mehr zu lesen, bisschen mehr zu verstehen und so. Von daher hat sich das für mich so ein bisschen länger angefühlt, dass ich mich mit dem Fall etwas länger aufgehalten habe und dass es nicht so spannend wirkte wie zum Beispiel gerade der erste Fall oder so, wo es ja wirklich rasend spannend hin und her ging. Und hier war es mehr so ein bisschen, ja, ich sag mal, gestreckter.
Ich fand den Fall auch solide. Am Ende so ein paar Sachen, wo ich mir so denke, dann ist der ein Teil der Trick, dass die Person so perfekt stand und etwas in der Kamera und für alle Leute verdeckt hat, wo man sich so denkt, wenn er nur einen Zentimeter irgendwie falsch gestanden hätte, hätte das alles nicht geklappt. Und ob das wirklich alles so machbar ist, naja, aber gut, das ist dann so ein bisschen Logik, die man hinnehmen muss, so, weil es halt keine, es ist halt trotzdem eine fiktive Geschichte. Katz-und-Maus-Spiel, Kit, Hakuba, Conan hat mir ganz gut gefallen. Conan, Ran, Shinichi, bin ich ja eigentlich sonst immer sehr ein großer Fan. Ich finde aber manche der Sachen, die Conan hier als Shinichi gesagt hat, vielleicht nicht ganz so sehr, was ich mir denke, das passt so zu 100% zu Shinichi. Zum Großteil schon, aber es war nicht komplett reibungslos für mich so, dass ich so dachte, ja, das ist perfekt irgendwie Shinichi und Ran und so irgendwie eingefangen, sondern so ein bisschen so, naja. Aber lag vielleicht auch an der allgemein angespannten Situation, dass Con da als Shinichi so ein bisschen nicht komplett abgeliefert hat, wie er es sonst tun würde. Ja, und ja, dass dann am Ende Kid nicht geschnappt wird und dass Hakuba die Identität von Con nicht durchschaut hat, finde ich okay. Also ich brauche jetzt nicht, dass Hakuba da noch irgendwie, der taucht eh fast nie auf und dass der jetzt noch irgendwie der Geheimnisträger ist. Man muss es schon hier hinnehmen, dass Kaito Kid jetzt plötzlich im Manga auch davon weiß, wie er in diesem Fall dargestellt wird. Und das halt offscreen irgendwann erfahren hat und dass das halt nicht weiter erklärt wird. Und auch, dass Ran hier sagt, ich hab satt, dass du dich andauernd als Shinichi verkleidest, obwohl das halt im Manga noch nie passiert ist. Was halt dann auch halt das ein bisschen zu sehr Easter Egg-mäßig ist für meinen Geschmack, ein bisschen zu viel Anspielungen mit, na, Zwinker, kennt ihr das, ne, versteht ihr, ne, in anderen Sachen passiert das ja schon mal manchmal, Zwinker, Zwinker, versteht ihr, und dann, damit muss ich schon klarkommen, dass Hakuba da nicht durchschaut, dann denke ich mir so, ja, okay, ist dann halt so, ich muss hier schon genug mit Identität schlucken, also von daher, am Ende des Falls hat mir da auch Spaß gemacht, aber ja, ist schon ein kleines bisschen schwächer als der vorherige Fall beispielsweise. Und dann haben wir noch ein letztes Kapitel hier in diesem Band, wo nochmal die Detective Boys zum Einsatz kommen, die wir hier in diesem Band sonst gar nicht hatten bisher. Und zu diesem einzelnen Kapitel erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas.
Ja, wir fangen diesmal mitten im Fall an, sag ich mal. Also das Titelcover kriegen wir erst ein Teil danach. Also ja, ist sozusagen direkt bei den Detective Boys auf der Straße, die Mitsuhikos Anstecker bewundern, den er wohl, ja, bekommen hat. Und ja, dann kommt das Gespräch auch auf eine Katze, die wohl auch irgendwie, Yaiba hat anscheinend auch eine Katze oder so. Und in der Gegend wohnt wohl eine, die genauso ähnlich aussah, die dann da zufällig auch gerade rumstromert. Und Conan entdeckt dann, dass die Katze ein Papier im Maul hat und guckt dann drauf, das ist so ein zerrissener Zettel irgendwie so ein bisschen und die einzigen Worte, die man darauf erkennen kann, ist rettet Shiori schnell und das ist natürlich mit dem Titel der verschwundene Entführer der Hinweis drauf, dass anscheinend Shiori irgendwie entführt wurde und ob das so ist, erfahren wir erstmal gar nicht, denn dann geraten wir Holter die Polter in eine Verfolgungsjagd von Sator und Takagi. Aber Sator erwähnt auch den Namen Shiori. Also das scheint wohl irgendwie noch zusammenzulaufen. Wir kriegen dann sozusagen noch die Vergangenheitsgeschichte, wie das sozusagen zu dieser Verfolgungsjagd kam. Und ja, da erfahren wir dann quasi, dass Sator mit Takagi unterwegs war und er zufällig diesem ja, Entführer, wie sich später rausstellt, gesagt hat, dass sein Motorrad irgendwie in einem Halteverbot steht und sie als Polizistin ihn da nett drauf hinweist, das nicht zu tun. Und das ist natürlich ziemlich blöd, weil sie nicht wussten, dass das ein Entführer ist, der jetzt natürlich irgendwie gewarnt ist, dass die Polizei da ist. Und dann kommt auch ihr Vorgesetzter und ja, klärt den Fall dann sozusagen auf. Ja, weiß Sator da so ein bisschen dann zurecht, dass sie da nicht unbedingt gut gehandelt gerade. Aber sie schalten dann entsprechend schnell und nehmen umgehend die Verfolgung auf von dem Mann, der sich ja auch mit seinem Motorrad, wie gesagt, in Bewegung gesetzt hat, der dann zufällig an Chihaya vorbeikommt, die ja auch mit ihrem Motorrad unterwegs gerade ist und auch munter ihre Strafzettelchen oder ihren Dienst verrichtet, sage ich mal. Und dann kommt es wieder zu einer gefährlichen Situation für ein Kind, wo sie aber wiederum ja auch blitzschnell eingreifen kann mit ihrem Motorrad und dann kann das Kind unbeschadet ja, gerettet werden aus der Gefahrensituation. In diesem Tumult allerdings ist der vermeintliche Entführer wohl in ja, einem roten Backsteinlagerhaus, wo ganz viele Geschäfte drin sind, verschwunden. Und ja, dann stellt sich Chaya erstmal vor und sagt dann halt entsprechend, ja, wer sie ist. In dem Moment ruft Conan dann bei Takagi an und sagt, hey, wir haben diesen Zettel gefunden. Und so scheint sich das so ein bisschen entsprechend zusammenzuspinnen. Und die Kommissare vor Ort sagen dann, okay, wir versuchen den Mann hier zu finden, während die Detective Boys vor Ort auch irgendwelche Ermittlungen durchführen wollen. Und ja, dann entscheidet sich sozusagen Chihaya und Sator da verdeckt zu ermitteln, beziehungsweise Sator wurde ja gesehen und deswegen sagt Chihaya, ich ermittle mit Takagi, den der Entführer nicht gesehen hat, sozusagen verdeckt und dann tauschen die beiden Frauen die Kleidung und Chihaya geht mit Takagi entsprechend in das Backsteinhaus beziehungsweise in ein Café, wo der Mann sitzt und dort wollen sie halt dann versuchen, den zu entlarven und dann entsprechend alles zu einem guten Ende zu führen, um ein Ende auch die entführte Shiori zu retten, aber ob ihnen das gelingt und ob auch Conan und die Detective Boys irgendwas erreichen, ob die Fälle am Ende zusammenführen oder was ganz Komisches bei passiert, das erfahren wir hier nicht, sondern hier wird das Kapitel nur kurz ja, eingeleitet und somit sozusagen wird es dann im nächsten Band damit weitergehen, dass wir schauen, was Chihaya und Takagi im Café erreichen werden.
Ja, bisher auf jeden Fall hier so als Ende des Bandes nochmal den Aufbau eines neuen Falls, schien als Einleitung. Ich finde das immer schöner, wenn schon drei Kapitelfälle getrennt sind, dass dann das erste Kapitel am Ende ist und wir im nächsten zwei haben, anstatt dass wir im ersten Band zwei Kapitel haben und dann nur noch die Auflösung im nächsten Band. Und ja, das Setup hier ist natürlich erstmal schön spaßig, am Anfang ein bisschen Action, dann ein bisschen Comedy da mit Chihaya und Sato, so wenn Chihaya dann so einfach aus dem Nichts das so, zieh dich aus. Und dann gibt es die große Szene. Und ja, dann natürlich auch noch die Hijinks, wenn dann Chihaya da Satos Mann entführt und Sato mit roten Wangen, den irgendwie nur so zähneknirschend zuschauen kann. Ist natürlich lustig. Und aber auch gleichzeitig ein interessantes Setup für den Fall. Und die Detective Boys haben auch ein bisschen was zu tun, können sich nützlich machen an einem anderen Ort und das dann so ein bisschen koordinieren. Also ein schönes Setup und ich freue mich schon darauf, im nächsten Band diesen Fall weiterzulesen oder jetzt direkt im DLT von Weekly.
Ja, dem würde ich mich doch anschließen und kann an sich dem Ganzen auch nicht mehr wirklich was Neues hinzufügen. Vielleicht noch, dass ich das auch sehr interessant fand, dass dieser Fall halt beim Red Brick Warehouse spielt, was ich ja auch in Japan mal dann gesehen hatte und das auch sehr schön fand, dann so diesen Ort jetzt mal in Schwarz-Weiß in Detektiv Conan dann nochmal so vor Augen geführt zu bekommen. Vorher, meine ich, gab es das Red Brick Warehouse in Detektiv Conan ja nur in dem Zusammenhang, was war es nochmal, das Verschwinden des Conan Edogawa, die zwei schlimmsten Tage seines Lebens, was ja aber wiederum so ein TV-Spin-off ist und an sich nicht kanonisch. Insofern haben wir jetzt dann auch mal das Warehouse komplett kanonmäßig im Manga drin und ja, macht, finde ich, als Setting eine ganz schicke Figur.
Ja, ich möchte mich da auch gerne anschließen, bin da voll auf Lasses Seite, was das angeht, weil ich finde, wenn so ein Kapitel angeteasert, angefangen wird, ich fühle mich wesentlich wohler damit, wenn das nur ein Kapitel ist und der Rest dann im anderen Band präsentiert wird, weil sonst ist das so, man hat quasi fast die ganze Story schon fertig und dann heißt es, den Täter erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und wenn man dann, wie gesagt, es dauert ja immer ein bisschen, bis die Bände kommen, da ist das Weekly dann schon entsprechend komfortabler, wenn es denn den Fall komplett ablichten würde. Aber so in Bandform ist es dann halt, du hast den Anfang komplett, du stehst vor der Auflösung, dann wartest du erstmal und dann kriegst du den neuen Band und dann, ja, hier übrigens die Auflösung, wir haben uns versammelt und dann denkst du dir, hä, wie war das nochmal? Wovon erzählen die hier gerade überhaupt? Also da finde ich das so, ist wesentlich entspannter aus dem Band rauszugehen und zu sagen, boah, ja, ich bin jetzt voll gespannt, ob das klappt, ob die da alle zusammentreffen, finden die den im Café oder haut der komplett ab? Also das ist viel besser, als wenn man halt schon dann jetzt am Ende sitzen würde und dann, boah, nee, jetzt muss ich noch warten. Aber wie war das denn jetzt? Also den, ja, wenn man es Cliffhanger nennen will, gefällt mir so wesentlich besser. Und ich finde den Aufbau des Falles doch sehr schön und gelungen, dass wir einmal die Seite mit den Detective Boys haben, die irgendwas machen. Dann haben wir die Polizisten, die irgendwas machen. Und ja, auch so die Situation, wie es dazu kam im Prinzip, dass Sator vollkommen unbelangt sagt hier, mein Herr, Sie parken Ihr Motorrad im Halteverbot. Wäre vielleicht schlau, wenn Sie das nicht machen. Und er ist dann so komplett, oh Scheiße, die Polizei ist hier, ich muss abhauen. Und also ja, sehr schöner Aufbau hier. Und da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir im nächsten Podcast wieder zusammensitzen und dann den Fall weiter besprechen.
Und dann ist der Band noch nicht am Ende. Wir haben hier kein Detektiv Conan Band 106 Ende, denn es gibt noch einen Abschnitt, den wir auch am Anfang angesprochen haben. Statt einem 11. Kapitel gibt es hier eine Bonus-Materialsammlung Notebook. Und da haben wir, was wir auch schon so ein bisschen kennen aus der Geheimakte aus Band 83, die Designskizzen von Gushi Aoyama zu jedem Fall. Wenn dann halt alle Charaktere mit ihren Outfits und dann so ein bisschen den Größenvergleich sind dann so aufgereiht. Und wir sehen hier zu den Tätern aus dem ersten Fall so ein bisschen die Skizzen, welche verschiedenen Designs er sich da überlegt hat und ausprobiert hat. Dann auch zum nächsten Fall haben wir auch einen Grundriss da von dem Tempel und dann fast so ein bisschen Storyboard-mäßig, so hier kommt ran rein, da gehen die hoch, da ist die Treppe und so. Ist auch alles auf Deutsch übersetzt. Dann auch die Fallcharaktere da, die anderen Charaktere aus dem nächsten Fall mit Kaito Kid. Da haben wir auch die Aufreihung. Und dann auch die Detective Boys sind ja auch noch mal am Ende, wo wir dann auch so ein bisschen sehen, dass für Mitsuhiko mal das auch ein anderes Outfit geplant war, was hier auch so mit der Skizze drin war. Das ist ja auch schon ein ganz netter Einblick. Auch für den anderen Ermittler und Sato und Takagi und Chihaya und dann die Verdächtigen aus dem Fall, aus dem nächsten, die wir ja Fortsetzung, das ist dann hier schon Fortsetzung aus Band 106, also schon ein kleiner Teaser für den nächsten Band. Was dann noch so für Charaktere für designt wurden. Und dann am Ende noch die Skizze von der entführten Shiori, die hier mit Klebeband gefesselt ist. Und darunter der Teaser: Können unsere Freunde Shiori retten? Die Fortsetzung gibt es im Band 106. Also es ist hier Materialsammlung und auch fast schon ein bisschen so eine kleine Mini-Preview auf den nächsten Band. Ja, und danach haben wir noch hier speziell, das ist jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit der Materialsammlung, aber hier auch als Bonus mit drin, ist, dass es ein Q&A gab mit Gosho Aoyama, wo man Fragen einreichen konnte zu Kapitel 1100, was wir in Band 103 hatten. Und da gibt es hier dann Antworten zu dem, was da auf Twitter gefragt wurde von Leuten, mit auch Manga-Panels immer dazwischen, die auch alle übersetzt wurden. Das ist ja, wenn man sich an die Sonderbände erinnert, nicht unbedingt immer selbstverständlich. Haben wir hier auf drei Seiten noch Q&A. Ja, und damit ist dann so der reguläre Inhalt des Bandes beendet. Ja, statt einem 11. Kapitel jetzt hier und auch im nächsten Band wird es auch wieder so sein, Materialsammlung mit Behind-the-Scenes-Material und einem Q&A. Ja, wie haben euch die Skizzen gefallen und habt ihr im Q&A noch irgendwas entdecken können, was euch besonders hellhörig hat werden lassen?
Die Skizzen fand ich ganz nice to have. Ja, und was so das Q&A angeht, war jetzt für mich nichts Bahnbrechendes dabei. Aber ich fand es einfach ganz schick, war das einfach mal so als Zusatzcontent zu lesen. Also das Ende von Band 106, von Band 105 fand ich nett. Ja, dabei belasse ich's.
Ja, ich muss ja sagen, als ich hier dann das Notebook mit der Materialsammlung am Ende entdeckt habe, war ich erst etwas erstaunt, weil wir ja schon früher quasi, als der Band in Japan erschien, da gab's ja, hast du damals ja schön und breit erklärt, diese Sonderedition in Japan dazu mit einem, ja, Charakterbuch sozusagen von Gosho Aoyamas Skizzen aus dem anfänglichen Design. Und dann, ich habe es mir natürlich damals in Japan geholt, weil wir zu der Zeit in Japan waren, als eben Band 105 in der Spezialedition rauskam und mich da diese Anfangsskizzen doch sehr gereizt haben. Und jetzt habe ich das hier im Band gesehen und dachte, hä, wie, jetzt ist das bei uns mit drinne, was in Japan so ein ganzes Special war. Und dann habe ich das direkt miteinander verglichen, habe aber gesehen, dass in Japan nochmal ein kleines Sonderbuch mit Skizzen dabei lag. Also die haben auch am Ende dieses Notebook mit der Materialsammlung, aber eben auch ein kleines, ja, Charakterzeichnungsbuch mit den Anfängen von einigen Charakteren. Also das war nochmal, ist nochmal was anderes. Von daher war ich dann froh, dass ich mir das doch geholt habe. Und ja, fand dieses Zusatzmaterial hier doch recht interessant. Gerade auch so, wie die Anfänge aussehen. Und am interessantesten für mich war wirklich der Grundriss des Tempels sozusagen. Einmal so schön Storyboard-mäßig, wie Lasse sagte, hier kommt dran rein und hier ist die eine Tür und wie dann so die Charaktere da wirklich nur als Strichmännchen vor der Tür da stehen oder nicht mal Strichmännchen, also wirklich sehr schön. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, das ist ja alles nur so wirklich grob Grund in Bleistift gezeichnet und trotzdem können die Leute dann daraus genug erkennen, dass daraus dann das entsteht, was wir halt im fertigen Manga gesehen haben. Das finde ich irgendwie sehr faszinierend auf der einen Seite. Und ja, dann auch entsprechend die Charaktere, die wir dann so sehen, wie die alle gezeichnet sind. Und ja, dass wir dann sozusagen einen kleinen Vorblick auf unsere Verdächtigen bekommen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also hier auch, denke ich, eine kleine Premiere auf eine besondere Art und Weise. Und dann eben doch Shiori-chan, die am Ende zu sehen ist. Also sie wird auftauchen, sonst würde es keine Skizze zu ihr geben. Und dann am Ende, ja, quasi dieser, ja, Teaser oder Fortsetzungsfolge, so diese spannende Satz, so können unsere Freunde Shiori retten. Also das macht auf jeden Fall was mit der Spannung, weil Ja, jetzt ist man nicht einfach so am Ende des Bandes und denkt sich, oh ja, ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Ist man natürlich auch, aber ich finde jetzt gerade durch diesen Satz und durch die Charaktere kann man sich noch mehr so Gedanken machen, so wer könnte da was machen und wird es gelingen und ja, das ist wirklich schön, gefällt mir sehr gut. Und auch, dass wir hier Gosho Aoyamas Fragen bekommen haben, fand ich sehr schön, weil man dann doch ein bisschen mehr erfährt und auch so ein bisschen Japan-Feeling hat. Und mir hat wirklich sehr gut gefallen, dass hier die Panels auf Deutsch übersetzt wurden, weil man das so einfach wesentlich besser nachvollziehen kann, wenn da irgendwelche Sachen ja erwähnt werden. Oder auch ganz einfach nur Frage, wie geht's Eiske? Ja, dem geht's gut. Und dann kommt da nochmal so eine nette Szene mit ihm. Also das wirkt wesentlich runder, als wenn man einfach nur jetzt dann das Japanische sehen würde mit irgendwelchen Zeichen und sich so denkt, was sagt er da? Ist das überhaupt relevant oder worum geht's da? Also so mit unseren deutschen Übersetzungen fühlt man sich doch sehr stark an die Bände dann entsprechend erinnert und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen dann auch der Gedanke auf, ach ja, den Fall könnte ich nochmal wieder lesen oder den Band hole ich mal wieder vor. Also ich finde, das wirkt auf Deutsch wesentlich besser und ja, macht Lust auf mehr.
Noch einer kleiner Fun-Fact, weil ich den sonst nirgendwo unterbringen könnte wahrscheinlich. Ich hatte ja vorhin die Dokumentation erwähnt von Gosho Aoyama. Da wurde er auch begleitet bei der Entstehung dieses Falls. Und Shiori hieß tatsächlich in seinen ersten Entwürfen anders, denn ursprünglich hieß sie nämlich Emily. Oder Emiri, wie man das dann auf Japanisch schreiben würde. Aber da wurde sich dann irgendwie unentschieden, sie stattdessen Shiori zu nennen. Weiß man nicht den Grund für, aber ja. Kleiner Fun-Fact, in den Entwürfen hieß sie noch Emily. Aber jetzt heißt sie Shiori. Und ein anderer Name ist jetzt auch noch relevant, nämlich der Name Aya Rindo. Das ist nämlich die Detektivin, die hier im Detektivlexikon am Ende noch vorgestellt wird. Was hat denn diese Frau, die scheinbar nur ein Kopf ist, für uns zu bieten, Olli?
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also, Amand, es fängt an mit, sie ist ein schlauer Kopf. Ja, kennt man die Formulierung. Aber dann kommt im wörtlichen Sinne und dann das Bild dazu und dann die Beschreibung auch, dass sie wirklich nur ein Kopf ist. Also sie hat sonst nichts, sie ist außer ihrem Kopf halt. Und dann steht das hier auch, sie ist ein abgetrennter Kopf, der leben kann, weil sie irgendein unsterbliches Ungeheuer ist. Also wirklich sehr skurios. Und ja, aber ist auch lustig gestaltet hier, weil sie sagt, ja, ich selber kann nur Kopfarbeit, mehr kann ich nicht, bin ja auch nur ein Kopf. Und ja, das ist dann halt so die Einleitung dazu. Aber es wird halt auch gesagt, dass ja, sie eben wirklich viel in ihrem schlauen Köpfchen hat, schon einige Fälle gelöst hat und ja, als Ungeheuer, ich sag mal, ne, man weiß nicht, wie alt sie ist, aber so, ich sag mal, als tausendjähriges Ungeheuer schon etliche Jahre an Lebenserfahrungen hat, viele Dinge gesehen hat und das hilft dir halt entsprechend allerlei Fälle zu lösen und ja, um sozusagen ein bisschen aktiv in der Welt teilzunehmen, hat sie dann ihren Schüler und ihre Dienerin, die sozusagen Hand und Fuß der Detektivin sind, weil die dann entsprechend irgendwo hingehen können und recherchieren können. Oder sie in ihrem Vogelkäfig mitnehmen und dann irgendwo abstellen und dann kommt es zur Fallauflösung. Also ja, sehr interessant sozusagen diese Detektivin. Vielleicht einer der skurrilsten, die wir je im Detektivlexikon hatten. Also ich war sehr überrascht, als ich davon hörte, ja, nur ein lebender Kopf. Und ich dachte erst, wie, was?
Ja, ich hatte mich zu der Serie auch mal ein bisschen dann schlauer gemacht, nachdem das dann mit Detektivlexikon war. Es geht sehr so in die Richtung von so, wohl so Serien, sowas wie Moriarty the Patriot oder andere Sachen, dass man dann so, sie reisen dann nach Europa und dann treffen sie halt auf Literaturfiguren, die halt frei verfügbar sind. Also dann kommt dann Sherlock Holmes vor und Arsène Lupin und das Phantom der Oper und Frankensteins Monster taucht auch nochmal rum, ist eins der Monster. Also es ist so eine Art von Serie, die sich dann so diese ganzen alten literarischen Figuren so aus dem Ende des 19. Jahrhunderts oder aus dem 19. Jahrhundert nimmt und das dann so mit einbaut und alles irgendwie verknüpft. Ja, und genau, die Serie heißt im Original Undead Girl Murder Farce und es gibt dazu auch ein Anime. Den könnt ihr euch, wenn ihr jetzt Interesse an dieser Serie gewonnen habt, bei uns auf Deutsch, auch mit deutschen Untertiteln als Simulcast bei Crunchyroll angucken. Da heißt es aber nur Undead Murder Farce, da wurde das im internationalen Vertrieb, wurde das Girl gestrichen. Aber Stand jetzt von dieser Aufnahme gibt es das noch da im Simulcast, also wenn ihr jetzt Lust bekommen habt oder Aya Rindo mehr zu verfolgen und nicht darauf warten wollt, dass diese Romane irgendwann mal auf Deutsch übersetzt werden sollten, sondern es da den Anime gibt, dann schaut doch mal da bei Crunchyroll vorbei, bei Undead Murder Farce, 13 Episoden, da könnt ihr mal schauen, was Aya Rindo, was für ein kluges Köpfchen sie dann wirklich ist. Und dann haben wir zum Abschluss noch die übliche Werbung. Yaiba als Doppelseite von Gosho Aoyama. Bungo Stray Dogs, hey, da werden auch literarische Charaktere verwertet, wie bei Undead Girl Murder Farce, toll. Witch Watch, gibt's bald ein Anime zu, kommt vielleicht auch im Simulcast. Chainsaw Man, die Lieblingsserie von Marco Walz. Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Toll, schön für dich. Kaito Kid Treasured Edition. Ja, toll, das hier zu bewerben. Von Detektiv Conan-Zeichner Gosho Aoyama. Da hat sich ein zweites M reingemogelt. Detektiv Conan Fan Edition von Gosho Aoyama mit nur einem M. Toll. Toller Sonderband. Als es noch Sonderbände gab. Naja, bald gibt's hier wieder. Und Detektiv Conan Special Black Edition. Hey, der Klassiker ist auch wieder da. Ein absolutes Muss für Fans und Neueinsteiger, ja. Das würden viele zustimmen. Und dann noch eine Füllerseite mit dem Egmont-Logo und den Socials. Twitter.com steht hier noch. Das wird Elon nicht gefallen. Und dann am Ende haben wir noch das Stoppu und den Buchrücken. Und dann sind wir einmal komplett durch mit dem 105. Band von Detektiv Conan. Ja, für mich natürlich, also es ist natürlich nach Band 104, es ist ein bisschen unfair. Band 104 war ein ziemlicher Highlight-Band. Das hatten wir ja, glaube ich, alle einstimmig irgendwie so festgelegt, als wir den gelesen hatten, gerade mit diesem 7-Kapitel Highlight-Fall. Und da hat es jetzt natürlich der 105. Band ein bisschen schwer, weil so ein Highlight-Band ist es jetzt nicht. Wir haben aber hier trotzdem ein paar schöne Fälle. Ich mochte den Zugfall, ich mochte den Tempelfall, auch der Bell-Tree-Tower-Fall, wenn ich ihn ein bisschen schwächer fand als die anderen, fand ich ihn auch gut. Am Ende noch ein kleiner Teaser und eben dieses Bonusmaterial statt im 11. Kapitel. Ja, muss man sehen, wie man dazu steht, ob man das jetzt irgendwie doof findet, dass jetzt hier in diesem Fall Band und auch im nächsten dann, dass dann jetzt nur noch 10 Kapitel abgedruckt werden und dann halt mit Bonusmaterial man auf Länge kommt, wenn man das irgendwie so ein bisschen böse auslegen will. Für mich ist das jetzt aber nicht so ein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, das vermisst mir es jetzt irgendwie, weil ja, dafür ist es immer noch ein guter Detektiv Conan-Band mit schönen Fällen, habe ich ja gerade eben erwähnt, auch wenn es für mich nicht so ein Highland Band ist wie Band 104, aber es ist halt auch, da hat der Band jetzt einfach Pech, dass er nach einem so einem starken Band rauskommt, aber wenn man ihn für sich an sich betrachtet, hat er mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dass den Band für sich betrachten. Ich setze immer den Maßstab an, wenn ich einen Conan-Manga lese, wie hat er mich abgeholt? Hat er mich gecatcht? Hat er mich begeistert? Und dann habe ich so zurück überlegt, beim Lesen hat er mir das richtig gut gefallen und dann dachte ich mir, wann habe ich das letzte Mal mit so einer Begeisterung ein Conan-Band gelesen und habe dann so zurückgedacht und bin die Bände durchgegangen und bin tatsächlich bei Band 98 gelandet, der ja bei uns im September 2020, also vor geschlagenen 4,5 Jahren erschienen ist. Und als ich mir das dann so im Kopf so zurechtgelegt hatte und so drüber nachgedacht hatte, habe ich gedacht, naja, wenn das jetzt so lange gedauert hat, dass ich das letzte Mal so richtig Feuer und Flamme war und einfach ein Band einfach mit so viel Freude gelesen habe, so ein Conan-Band, dann ist das ja an sich schon eine relativ deutliche Angelegenheit. Und ja, ich habe ihn halt einfach genossen und Es war unterhaltsam. Ich habe mich über jedes Kapitel gefreut. Insofern, ja, gerne mehr davon.
Das heißt, du warst bei diesem Band mehr Feuer und Flamme als bei Band 104?
Tatsächlich. Ja, also ich meine, klar, in Band 104 war halt noch deutlich mehr, was für die Haupthandlung war, mit allem drum und dran. Aber interessanterweise, ich kann es auch nicht genau erklären, aber interessanterweise hat mich jetzt Band 105 einfach mehr abgeholt als Band 104.
Ja, und Band 98 war auch Momiji, also vielleicht bist du einfach nur ein Riesenfan, heimlich.
Das kann auch sein. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Das ist halt immer alles so relativ subjektiv bei mir und auch wie gerade mal so die Laune ist. Und bei Band 105 war die Laune bei mir definitiv besser irgendwie als bei Band 104.
Ja, den Band für sich betrachten möchte ich auch gerne tun, also jetzt ohne den Schatten von 104 oder Band 100 oder sonst irgendwie was zu führen. Hier einfach nur ganz rein betrachtet auf, ich habe Band 105 vor mir und wie fand ich ihn? Ja, ich fand ihn gut, sonst hätte ich hier nicht über eine Stunde mit euch diskutiert und ausgeschwiffen. Aber ja, nochmal kurzer Rückblick zusammenfassend. Wie gesagt, sehr starker, spannender Einstieg hier mit dem Zugfall und der Vergangenheit, die wir da zu sehen bekommen haben, mit ja mysteriösen Ereignissen vielleicht für die Zukunft, die Theorien spinnen lassen. Ja, dann der Fall mit dem Berg, wo Aoyama extra recherchiert hat, hatte wirklich schön gezeichnete kleine Momente, die einem eventuell auch gar nicht groß auffallen. Wie gesagt, der Schmetterling hat mich begeistert, wahrscheinlich keinen anderen oder so, aber dann auch die ja, Sache Kogoro verschwindet und dann wieder irgendwas Mysteriöses, das war auch toll. Und ja, der Skytree-Fall dann, ja, war ein bisschen schwächer, finde ich eine gute Formulierung. Der hat mich dann nicht ganz so abgeholt. Und ja, dann am Ende nochmal der Auftaktfall, wie gesagt, der in der Konstellation hier schön dargestellt ist mit einer einfachen Einführung und den Rest sehen wir dann später, wie es ja hier entsprechend mit dem Zugfall auch war. Der wurde ja auch in 104 nur kurz eingeleitet und ging dann hier sehr schön weiter. Also war das hier wirklich, wie gesagt, hat zum gelungenen Einstieg beigetragen. Also gerne, wenn dabei bleiben. Und ja, jetzt dann am Ende nochmal so ein bisschen Bonusmaterial. Ja, Skizzen ist immer so eine Sache, ob man da groß was mit anfangen kann. Ob man da ja künstlerisch, sag ich mal, vielleicht Interesse hat und sagt, oh ja, guck mal, wie er das gezeichnet hat und diese Technik und so. Ja, fand ich aber jetzt auch nicht schlecht, das so zu sehen. War nett anzusehen. Und die Fragen an Aoyama, wie gesagt, das fand ich toll, dass wir da ein bisschen was zu lesen bekommen. Auch wenn die Fragen manchmal eher, ja, wie sie Aoyama-Style halt sind, dass es da nicht wirklich viele Informationen gab oder einfach nur, ja, ist so und okay, nächste Frage. Also fand ich aber trotzdem irgendwie schön. Also das gibt so ein bisschen, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, gibt mir so ein bisschen Teil Japans zu sein, weil ansonsten bekommen wir ja nur, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen, halt unsere Conan-Bände mit den Stories, aber so diese ganzen besonderen Aktionen, da haben wir eher weniger von. Und wenn dann hier mal so ein bisschen Bonusmaterial mit drin ist, mir gefällt das gut. Wie gesagt, auch sehr gut, dass die Panels auf Deutsch übersetzt wurden und das Ganze untermauern. Da hätte ich gerne mehr von. Muss jetzt nicht in jedem Band sein, aber wenn es so ab und zu mal eingestreut wird, dann habe ich da nichts gegen. Und von daher würde ich sagen, könnt ihr euch Band 105 gerne zulegen. Bietet viel interessante Sachen und auch ja, Mystery-Elemente, Theorien könnt ihr spinnen. Also von daher, von mir aus, holt euch gern auch diesen Band in eure Sammlung.
Okay, damit haben wir ein positives, teilweise sogar ein sehr positives Fazit zu Band 105 von Detektiv Conan gezogen. Band 106 erscheint später in diesem Jahr, am 5. August 2025, können wir den lesen. Da werden wir dann auch wieder einen Themenpodcast zu machen. Aber für heute war es das erstmal mit dem Conan Cast. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und verweise nochmal auf unsere Projektseiten. Connews.org, da findet ihr alle News rund um Detective Conan und anderen Serien von Kusho Aoyama. Im ConWiki, ConWiki.org, könnt ihr euch zu diesen Serien informieren und auch selber Wissen beitragen. Diskutieren mit anderen Fans könnt ihr im ConForum, ConForum.org oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Auf Social Media sind wir zu finden, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Blue Sky, auf Mastodon und auf Threads und noch auf Twitter, aber nicht mehr so lange. Ende Februar machen wir Schluss mit unserem Twitter-Account. Und wenn ihr da den Inhalt bisher konsumiert, dann folgt uns gerne auf Blue Sky in den blauen Himmel. Da findet ihr dieselben Inhalte auf einer ein bisschen besseren Plattform. Und unterstützen könnt ihr uns, indem ihr Einkäufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt, über unseren Patreon-Account oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören nochmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid und ich freue mich auf den nächsten Cast mit euch.
Ja, auch von mir danke fürs Zuhören und ja, teilt gerne eure Gedanken mit uns zu Band 105 auf einer der genannten Plattformen.